Herzlich willkommen zu unserem ersten Stream aus Inum. Mein Name ist Thomas und wir werden gleich von Michael Sperber hören, die nachhaltige Kapitalgesellschaft. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und dann möchte ich auch nicht länger reden, sondern wir legen los.
Ja, das werden wir noch sehen, ob das spannend ist, genau. Vielleicht so ein bisschen zur Historie, was mich so ein bisschen hierher führt auch. Also ich mache Computer seit den 80er Jahren, vielleicht entscheidend seit der ersten Hälfte der 80er Jahre. Und ich denke da jetzt gerade, ich denke dieser Tage da eigentlich viel drüber nach, weil ich häufiger in Gesprächen höre, jetzt endlich ermöglicht durch die KI ganz vielen Leuten irgendwie den Computer zu sagen, wo es lang geht. Und in den 80er Jahren war die Ära der Heimcomputer. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich, niemand alt genug dafür. Und ganz viele Leute damals haben selbstverständlich Computer programmiert. So, ganz normal. Also, ne, damals war das halt ein Spielzeug, was man hatte. Wurden massenhaft gab riesige Abteilungen in Kaufhäusern. Irgendwie war damals Programmieren demokratisierter, als es heute ist. Ich war eine Zeit lang an der Uni Tübingen, also vielleicht kennt mich jemand noch aus der Zeit oder begegnet gelegentlich dem Lehrbuch, was ich dort für die Anfängerausbildung gemacht habe. Das ist auch ein Projekt, das immer noch weitergeht. Und heute werde ich aber reden über die Zeit eigentlich seit 2010, wo ich Softwarearchitekt wurde bei einer Firma namens Active Group. Die hatten wir jetzt gerade hier um die Ecke, 5 Minuten zu Fuß hier in Tübingen. Und von dieser Firma bin ich seit 2014 Geschäftsführer. Selbige Firma Active Group, wir sind insgesamt 17 Leute, die meisten von uns hier in Tübingen, aber ein paar auch remote verstreut. Und wir entwickeln so als Hauptgeschäft Individualsoftware, also Leute fragen uns oder hätten gerne ein bestimmtes Stück Software und beauftragen uns damit, die zu schreiben. Wir machen das in sehr unterschiedlichen Branchen, wir machen das mit besonders fortschrittlicher Technologie, die jetzt ausnahmsweise, die eigentlich bei jedem meiner Vorträge normalerweise im Mittelpunkt steht, jetzt heute ausnahmsweise nicht. Aber eine Randrolle wird auch das spielen und wir machen auch Schulungen und Architekturberatung, wir machen ein schönes Blog zur funktionalen Programmierung und ich weiß nicht, war jemand schon auf der BOB? Nee, ne? Also wir machen jedes Jahr eine Konferenz im März in Berlin, sehr schöne EntwicklerInnen-Konferenz, die ich sehr empfehlen kann. Und auch dort findet man übrigens die Videos auf media.ccc. Genau. So, zur Active Group, also hier sind so ein paar softe Fakten über die Active Group. Wir haben jetzt über die letzten, oder seitdem ich da angefangen habe, auf jeden Fall seit 2010, haben uns eben, ich hatte es vorhin schon erwähnt, konzentriert auf ein bisschen spezielle Technik, auf eben funktionale Programmierung, die ist besonders toll. Aber das ist eigentlich im Rahmen der Idee, dass wir versuchen, technisch möglich exzellent zu sein und sorgfältig umzugehen. Diesen Begriff der Sorgfalt haben wir eigentlich schon vor einiger Zeit geprägt und der scheint mir besonders relevant zu sein im Moment, bei der ganzen riesigen KI-Plörre, mit der wir uns gerade konfrontiert sehen, die das eben irgendwie nicht an den Tag legt. Ich glaube, also ich sage das einfach mal so als Chef und dann können gegeben, also wir das wirklich dann nochmal ganz hart machen müssen, muss vielleicht mit meinen Kollegis nochmal sprechen, aber ich glaube, wir arbeiten alle sehr vertrauensvoll zusammen. Wir haben gewachsene Prozesse mit wenig Bullshit, mit wenig unnötigen Prozessen. Vielleicht bemerkenswert ist, wir haben schon seit 7, 8 Jahren ungefähr ein transparentes Gehaltsmodell. Also mit anderen Worten, alle kennen die Gehälter von allen anderen und die Gehälter hängen auch nicht ab von individuellen Faktoren, also von individuellem Erfolg sozusagen in der Firma oder Umsatz, sondern nur vom Dienstalter und der Vorerfahrung, die man mit in die Firma bringt. Also wir gehen davon aus, dass alle in der Firma sich nach Kräften eben einsetzen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und zu wie viel Umsatz das führt, ist ehrlich gesagt relativ zufällig. Das kann von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren abhängen. Ich möchte mich konzentrieren auf diese Aspekte jetzt der Unternehmensgeschichte seit ihrer Gründung, der Active Group, eben im Jahr 1997. Also die Firma wurde gegründet lange vor meiner Zeit sozusagen. Die Gesellschafter, die das damals gegründet haben, war die Familie W. Der Name spielt jetzt gar nichts zur Sache. Wer möchte, kann das mal nachschlagen. Und HW hat damals eben 85% der Anteile eingebracht und die anderen Familienmitglieder entsprechend. Jeweils 5%. Ich wurde eingestellt im Jahr 2010. Da war von dem ursprünglichen Dienstleistungscharakter der Firma gar nicht mehr so viel übrig als Folge der Finanzkrise, die eben 2008 stattgefunden hatte und relativ viele Dienstleister bei den KundInnen eben rausgespült haben. 2014 wurde ich Geschäftsführer. Man sieht dann auch, das war sozusagen Teil der Strategie von HW, der Jahrgang, ich glaube 1950 ist, also zu dem Zeitpunkt schon gut im Rentenalter war, sich eben zurückgezogen hat aus dem operativen Geschäft. Damals war die Firma noch nah am Wohnort der Familie W. Das hatte sich dann dadurch, dass ich dazu gekommen war und auch viele Leute aus meinem Umkreis eingestellt hatte, dahingehend geändert, dass eigentlich so der Mittelpunkt hier mit Tübingen war. Und dementsprechend ist die Firma jetzt halt in Tübingen und dahin umgezogen. Und eben im letzten Jahr, das steht besonders im Fokus, hat sich die Familie W. komplett zurückgezogen, also auch aus dem Kreis der Gesellschafter der Firma. Und der Prozess war ein bisschen interessant. Vielleicht zur Erinnerung, die GmbH ist eben eine Kapitalgesellschaft. Das wird immer mal wieder durch den Vortrag so durchwabern. Also wie funktioniert so eine GmbH? Es gibt erstmal einige Gesellschaftis, die bringen etwas Kapital auf, damit es losgehen kann mit der Firma und hinterlegen das sozusagen in der Firma, das sogenannte Eigenkapital. Dann setzen die irgendjemanden ein, der die Geschäftsführung macht. Und der Hauptjob der Geschäftsführung ist, dieses Eigenkapital zusammenzuhalten beziehungsweise dafür zu sorgen, dass man rechtzeitig Insolvenz anmeldet, wenn das irgendwann nicht mehr klappt. Also man sieht, in diesem Bild ist keine Belegschaft. Ja, die ist also kein zentrales Element einer GmbH, brauchen wir auch im Prinzip nicht. Über das Jahr hinweg kann alles Mögliche passieren in der GmbH. Aber wichtig ist natürlich die sogenannte Gesellschafterversammlung. Die ist in der Regel ein bisschen noch beschrieben im sogenannten Gesellschaftsvertrag, der eben notariell hinterlegt ist. Und so zu den Minimalaufgaben dieser Gesellschafterversammlung gehört eben normalerweise jemanden zu bestellen, der die Geschäftsführung macht, jedes Jahr einen Jahresabschluss beschließt und sich überlegt, was passiert mit dem Geld, das übrig ist in der Firma. Und mit den Mehrheitsverhältnissen kann man, also jetzt konkret in der Active Group kann man sehen, das war eine relativ einfach strukturierte Veranstaltung, weil eigentlich HW eigentlich alles alleine durchdrücken konnte in der Firma. War aber eigentlich nie ein praktisches Problem gewesen, weil bis ungefähr Ende 2024 eigentlich alle Entscheidungen einvernehmlich getroffen worden waren. Also hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Das änderte sich anfangend, muss man jetzt rückblickend sagen, auch wenn wir es damals noch nicht gesehen haben, im Jahr 2022. Vorhin ist mir aufgefallen, das ist ein bisschen verwirrend, aber vielleicht erstmal die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024 waren allesamt Bilanzen negativ für die Active Group, also ein negatives Ergebnis, sozusagen der Kapitalstock ist geschrumpft. Und gleichzeitig hatten wir aber vereinbart, dass die Familie W. jedes Jahr also im Wesentlichen einen gleichbleibenden Betrag aus der Firma entnimmt, solange es zumindest alles gut läuft. Und jetzt war es aber eben so, dass eben zumindest in den Jahren 2022 und 2024 hat die Entnahme eben, hat das überstiegen, was wir eigentlich als negatives Ergebnis sehen. Also mit anderen Worten, wenn kein Geld entnommen worden wäre, dann wären zwei von diesen drei Jahren nicht rot, sondern grün gewesen. Ist das verständlich? Genau, vorhin dachte ich, als ich es nochmal angeguckt habe, ist irgendwie komisch. Man kann sich aber grundsätzlich natürlich überlegen, dass wenn man drei Jahre hintereinander negativ wirtschaftet als Geschäftsführung, dass es dann irgendwie irgendwann mal zu Konflikten oder zumindest zu Gesprächsstoff kommt mit den Gesellschaftern. Und das ist dann Ende 2024 auch passiert und die Gesellschafter, ich nehme mich da jetzt mal raus, weil wie gesagt 90% hatten eigentlich nichts mit mir zu tun und ich war hauptsächlich beschäftigt mit meiner Aufgabe als Geschäftsführer, haben sich eben überlegt, ob sie nicht in irgendeiner Form eingreifen sollten, um dafür zu sorgen, dass die Firma wieder in besseres Fahrwasser kommt. Jetzt aus Sicht der Gesellschafter hat man vielleicht folgende Option. Man könnte einfach hoffen, dass das alles von alleine wieder weggeht. Also wir hatten durchaus noch genug Kapital in der Firma. Also wir hätten selbst sozusagen mit diesem Kurs nach unten noch also über ein Jahr auf jeden Fall noch weitermachen können, ohne dass es ernsthafte Probleme gegeben hätte. Was die Gesellschafterversammlung immer machen kann, ist, die kann einfach den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin abberufen. Das geht kurzfristig und relativ ohne viel Gefackel oder Kündigungsfristen. Sie hätten natürlich aus Sicht dieser speziellen Geschäftsführung einfach auf die Entnahme verzichten können und dann wäre eigentlich jetzt sich möglicherweise einiges von alleine geregelt. Gleichzeitig aber können Sie natürlich von der Geschäftsführung verlangen oder können der Geschäftsführung relativ kleinteilig reinregieren und verlangen, dass die spart. Zum Beispiel, also der effektivste, also wenn man im IT-Dienstleistungsbusiness ist, dann kann man sich überlegen, dass man die mit riesigem Abstand die größte Ausgabequelle natürlich die Löhne sind, die wir zahlen. Also wenn man richtig Geld sparen möchte, muss man irgendwen feuern. Da muss man sich aber überlegen, wen man feuert. Ne? So, dann gibt es sozusagen die nukleare Option, ist die Firma zu liquidieren. Das ist aber aus Sicht der Gesellschaft, die ist ein sehr unbefriedigender Prozess, weil der langwierig ist, bevor man überhaupt an Geld rankommt, der ist wahnsinnig teuer und bis der vorbei ist, ist wahrscheinlich alles weg. So kann man sich auch überlegen. Und natürlich geht man auch nicht mit einer guten Stimmung raus. Oder man könnte die Anteile verkaufen und zu jemand anderes Problem machen, wenn man Käufer findet. So, ja, das könnte man machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, was ist passiert? Anfang 2025 haben wir vereinbart, also habe ich vereinbart mit den Gesellschaftern damals, dass die Entnahme um 50% reduziert wird für das Jahr 2025. Ich hätte gerne eine größere Reduktion gehabt, aber das war jetzt erstmal als Kompromiss akzeptabel, um weiterzumachen. Schließlich und endlich wurde aber im Juli, hat die Familie W. ihre gesamten Anteile verkauft. Und Ende 2025 hatte die Firma wieder eine positive Bilanz. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Also wer sind jetzt die neuen Gesellschafter? Das ist die komplette Liste hier. Man sieht, das sind etwas mehr als vorher. Das sind nämlich alles Leute aus der Belegschaft. Also die Belegschaft hat die Firma gekauft. Und die Idee war einfach, jeder bringt so viel ein, wie er kann oder wie er möchte sozusagen. Also erstmal das, was passiert ist. Man sieht erstmal, Leute haben also unterschiedliche Anteile eingebracht, je nachdem, wie viel sie eben einbringen wollten und konnten. Wer möchte, kann natürlich diese ganzen Zahlen zusammenziehen und kann sich überlegen, wie kommt man denn überhaupt auf einen Kaufpreis in so einer Situation. In normalen wirtschaftlichen Zeiten, wo man Gewinne macht, dann wird man vielleicht über die Rendite reden und die zur Grundlage nehmen, zur Bewertung der Firma. Hier ist es jetzt so gewesen, dass es 3 Jahre keine Gewinne gegeben hatte und dann konzentriert man sich auf das, was in der Firma so an Assets noch vorhanden ist, wie viel Geld auf dem Konto ist. Und die Gesamtsumme hier drunter liegt leicht darunter als Verhandlungsergebnis, was wir dort eben gemacht haben. Das hat erstmal, also für uns war das erstmal eine großartige Sache und hat ein bisschen neuen Schwung, würde ich mal sagen, in die Firma gebracht. Also ich hatte schon gesagt, 2025 haben wir ein positives Ergebnis gebracht, jetzt nicht einfach nur, weil die Dinge einfach so weiterliefen. Wir haben uns gegründet, auf Neuhochdeutsch wird man Retreat sagen, aber ich bin in den 80ern sozialisiert, wir haben eine Freizeit gemacht und sind ein Wochenende zusammen weggefahren und haben uns sehr grundsätzlich und aber in einer etwas zwangloseren Atmosphäre über viele Sachen unterhalten. Sorgfalt als zentrales Motiv hatten wir schon früher in dem Jahr etabliert. Das hat jetzt eben mittelbar auch dazu geführt, dass wir uns jetzt auch gerade entschieden haben, generative KI nicht zu einem fundamentalen Element von unserer Geschäftsstrategie zu machen. Also teilweise, weil wir auch nicht glauben, dass es so viel bringt, wie manche Leute denken, aber natürlich auch wegen der entsetzlichen Externalitäten, die das mit sich bringt. Und da bin ich sicher, werden wir hier an diesen Tagen noch mehr von hören. Demnächst werden wir ein neues Logo enthüllen sozusagen und wir machen im Oktober auch noch eine Jubiläumsfeier. Also wer Lust hat, da zu kommen. Die letzte war ziemlich geil. Also wer Lust hat, mag mir einfach mailen und dann, also schon Invitation only, aber wer gerne eingeladen werden mag, kann mich einfach anmelden. Das ist übrigens unser Messestand, den wir letztes Jahr eben auf einer anderen Konferenz eben hatten. Man sieht so ein bisschen das Thema wir hatten gesagt 60er Jahre NASA-Schick. Man sieht da hinten vielleicht auch so ein paar Sachen, die wir durchgestrichen haben, mit denen wir nichts zu tun haben wollten. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln für diese Jubiläumsfeier. Also wenn ihr Lust habt zu kommen, dann lasst es uns wissen. Gut. Also soweit erstmal zu den Ereignissen. Vielleicht so ein paar ganz grundsätzliche Gedanken, was so eine Firma eigentlich ist oder was die leisten kann. Also ich glaube, unser Grundgesetz sagt, Eigentum verpflichtet. Und uns war wichtig in der Firma, dass wir gemeinschaftlich und demokratisch entscheiden. Wir sehen uns nicht als Familie. Ich weiß nicht, das finde ich immer ein bisschen gruselig, wenn sich Firmen als Familie sehen. Aber natürlich kann eine Firma eine tolle Institution sein, um die Familien, die da dranhängen, zu unterstützen. Wir können natürlich versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern eben das, dass wir eben das, was wir tun und was uns wichtig ist, eben noch länger weitermachen können. Uns interessiert in der Active Group auch, dass wir so generell das Feld der Softwareentwicklung und Softwarearchitektur als Ganzes weitertreiben wollen. Da haben wir auch eine Menge Expertise, die es anderswo nicht gibt. Wir denken schon gelegentlich über moralisches Handeln nach, auch wenn das manchmal auf wirtschaftliche Realitäten trifft. Und wir haben uns vor vielen Jahren mal Gedanken gemacht, was so wichtige Werte in der Firma sind. Und eins davon war, dass wir versuchen, Glück zu schaffen. Das ist ein bisschen weit gefasster Begriff, aber meistens kann man im Projekt schon sagen, ob das irgendwen glücklich macht oder nicht. Und wenn niemand mehr da ist, den das glücklich macht, dann ist es vielleicht Zeit, was anderes zu tun. Ja. Hatte ich da noch was? Nee, hatte ich nicht, genau. So, jetzt ist die Frage, wenn wir also tatsächlich demokratisch handeln wollen, was ist die Konsequenz daraus? Die Anteile wurden gekauft. Aber eigentlich hat sich sonst an der Struktur der Gesellschaft nichts geändert. So, man könnte sagen, eigentlich ist alles so wie vorher, nur hat sozusagen dieser Kreis im Schatten da hinten, das sind jetzt zufällig Leute aus der Belegschaft. Es gibt aber einen konkreten Interessenkonflikt, den man in der Situation hat, nämlich man kann sich überlegen, also oder der überhaupt erstmal allgemein in der GmbH-Konstruktion drin ist, also wenn man externe Gesellschaft dies hat, auf der einen Seite, die wollen halt natürlich irgendwie Rendite haben für ihre Einlage, Die wollen vielleicht ihre Altersvorsorge sichern. Das ist ja auch, also darum haben sie auch das Geld überhaupt erst eingebracht. Das ist sehr legitim, wenn die Belegschaft, ich erinnere mich, also mir bleibt immer so eine Umfrage im Kopf, die irgendjemand gemacht hat, was wollen eigentlich Arbeitnehmer so haben? Und man dachte immer, die wollen gelobt werden von ihren Chefs, aber in Wirklichkeit wollen die einfach nur in Ruhe, wollen die nicht an der guten Arbeit gehindert werden. So, und also das versuchen wir halt umzusetzen, so. Und dazwischen sitze ich jetzt so in diesem Falle und versuche das irgendwie zusammenzubringen, aber man sieht natürlich, dass das nicht unmittelbare Interessendeckung ist. Ja? Also und zumal eben die Entscheidungsstruktur in der Kapitalgesellschaft eben klar ist, die Entscheidungen fließen eben von oben nach unten und die Wertschöpfung fließt aber von unten nach oben. Ja? So, und ist natürlich grundsätzlich schwierig aufzulösen, aber wir haben zumindest uns versucht, Gedanken zu machen, wie könnte das gehen? Also wie können wir möglichst dafür sorgen, dass wir nicht in Interessenkonflikte in unserem Handeln kommen? Und wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht in Interessenkonflikte kommen zwischen den neuen Gesellschaftis und der Belegschaft? Machen wir uns nochmal klar, dass eben einfach in dieser GmbH-Konstruktion inhärente Risiken vorhanden sind. Also dass sich Dinge, also abgesehen davon, dass man natürlich, also kann natürlich wirtschaftlichen Druck geben, weil man nicht so gut gewirtschaftet hat. Aber abseits davon können Dinge passieren, die irgendwie das kaputt machen, was man geschaffen hat in der GmbH. Und das hat mir vor allen Dingen Sorgen gemacht, weil ich in dem Umfeld meines Freundeskreises Firmen gesehen habe, die ganz toll liefen, wo aber in dem Moment, in dem die alten Chefs, die eben alles sorgfältig aufgebaut hatten, über viele Jahre aus Altersgründen ausschieden, oder kam eine neue Garde oder ein Investor kam rein und haben in wirklich atemberaubender Zeit das, was die Firma toll gemacht hat, irgendwie in Shit verwandelt. Also das kann natürlich passieren, indem einfach andere Gesellschaften ins Boot kommen und sagen, so jetzt, also ich habe andere Interessen als die existierenden. Die Umstände können sich ändern, man könnte mal kurzfristig Geld brauchen, dass man plötzlich abziehen muss irgendwie aus der Firma, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein Haus kaufen möchte oder irgendwie sowas. Und es kann natürlich auch sein, dass man sich, irgendwann wird die Geschäftsführung auch wieder wechseln, dass man sich da so entscheidet, dass die Dinge auch anders sind als vorher. Ja. Und man kann viele Sachen davon, kann man versuchen eben abzuwenden. Also im Moment ist so ein bisschen die schwierige Situation. Man könnte ja eigentlich argumentieren, die Firma ist aktuell relativ gut demokratisiert. Insofern als sozusagen das Entscheidungsgremium der Gesellschaft, da sind 13 von 17 Leuten, das sind irgendwie fast alle. Ja. Jetzt könnte man sagen, ignorieren wir doch diesen Kreis hier erstmal weitestgehend oder hoffen wir, dass die 13 dann auch für die 4 mitsorgen, die eben nicht dabei sind im Kreis der Gesellschafter. Wir hoffen aber natürlich perspektivisch, dass wir irgendwann noch mehr wachsen und dass dann tendenziell Leute dazukommen, die eben nicht Gesellschafter sind. Und wir wollen jetzt eigentlich auch nach außen signalisieren, dass deren Interessen auch berücksichtigt sind, wenn sie in die Firma kommen und sie sich eben einbringen können und Selbstwirksamkeit entfalten können in der Firma. Und und man muss sich vielleicht noch mal eine Sache klar machen, also vielleicht rattert es bei einigen Leuten schon so, was man alles Mögliche machen kann, ne? Aber natürlich, diese Situation ist zustande gekommen, also vielleicht das mal im Hinterkopf zu behalten, dass ja die neuen Gesellschaften, die es aus der Belegschaft sich eingebracht haben, weil sie das erhalten wollten, was in der Firma ist, und eingebracht haben das, was sie konnten. Und dementsprechend auch eine berechtigte Erwartung haben, dass also proportional zu ihrer Einlage irgendwann auch wieder was zurückkommt. Also dass sie, also mit anderen Worten, dass die da, die mehr eingebracht haben, auch mehr profitieren können irgendwie in der Zukunft. Ja, und das ist nicht inhärent in allen Unternehmensformen, die man sich sonst noch so überlegen kann, aber ist relevant für die Überlegung. Und wir sind jetzt auf ein Modell gekommen, gemeinsam mit einem Gesellschaftsrechtler, von dem der mir versichert hat, dass das relativ ungewöhnlich ist. Und ich habe es tatsächlich auch überhaupt noch nicht gesehen in unserem Umfeld, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht, also jetzt gar nicht so wahnsinnig spektakulär ist. Also wir sind gerade dabei, einen sogenannten Aufsichtsrat zu gründen. Also das hat eine größere Firma oder eine AG hat sowas automatisch. Aber als kleine GmbH kann man sowas freiwillig einrichten tatsächlich. Und man kann dem Aufsichtsrat relativ weit gesteckten Grenzen Aufgaben zuschustern. Und die Idee ist, die Gesellschafterversammlung im Wesentlichen in ihren Aufgaben abzulösen durch den Aufsichtsrat. Also das macht einfach in Zukunft der Aufsichtsrat. Und die Idee ist natürlich, dass dieser Aufsichtsrat beschickt wird in gleichen Teilen von der Gesellschaft, von den Gesellschaften und von der Belegschaft und der dann eben über der Geschäftsführung sitzt und damit die Belegschaft, obwohl erstmal am Ende ne, von der Shitkette hier zumindest da oben wieder Einfluss nehmen kann. Und das kann man festhalten, indem man das einfach festschreibt im Gesellschaftsvertrag. Also hier ist, man sieht ja, alte ist noch, die Firma eben noch in Filderstadt saß, das sieht inzwischen auch schon durch Kopien und durch so Bändel und so ganz schön alt aus, dieses Ding, also das werden wir jetzt demnächst renovieren. Vielleicht, wer sich auch für sowas interessiert, man kann so einen Aufsichtsrat im Wesentlichen einfach einrichten in so einem Gesellschaftsvertrag mit einer Öffnungsklausel und dann kann er sich seine Aufgaben selbst suchen. Bei uns ist es so, dass wir das relativ genau festlegen, einfach, dass der Aufsichtsrat die Aufgaben der Gesellschafterversammlung soweit möglich eben übernimmt. Ich möchte zwei kleine Folien mit Word, so ein bisschen Wall of Text irgendwie, euch vielleicht so zum Mitlesen einmal mitgeben, über die wir nämlich gerade frisch nachdenken. Nämlich ein Knackpunkt ist, wie wählt man diesen Aufsichtsrat? Und zwar dahingehend, dass der Wahlmodus nicht nur jetzt, also nicht nur perspektivisch funktioniert, sondern auch jetzt. Ja? Und mal gucken, ob ihr Loopholes findet da drin. Also hier ist vielleicht der interaktive Teil. Vielleicht könnt ihr überlegen, was kann hier schiefgehen an diesem Bild? Ja, schon gesehen?
Ja, also dadurch, dass ja ein Großteil der Belegschaft gleichzeitig Gesellschafter sind, könnten die natürlich entweder eine Person für zwei Posten, einmal auf Seiten der Gesellschafter und einmal auf Seiten der Belegschaft gewählt werden. Oder zumindest können eigentlich die Gesellschafter beide Aufsichtsratsrichtungen bestimmen.
Ja, das ist... good point, genau. Also hier ist es möglich, also hier ist es ja so, dass die Gesellschaft, die sind repräsentiert in beiden Gruppen, die jemanden wählen. Ja, und darüber haben wir natürlich nachgedacht, wie wir damit eben umgehen. Also vielleicht hier die perspektivische Erläuterung dazu. Nochmal zur Erinnerung, die Realität ist im Moment, dass wir 13 Leute haben, die gesellschaftlich sind und nur 4, die nicht gesellschaftlich sind. Das heißt, wenn wir jetzt verlangen würden, dass die nicht gesellschaftlich auch diese zwei Repräsentanten schicken, wissen wir gar nicht, ob die überhaupt das Interesse haben, das zu machen. So. Darum zählt diese Regelung weniger auf jetzt. Also ich glaube, jetzt aktuell verstehen wir uns gut, also kennen wir uns und verstehen wir uns gut genug in der Firma, dass wir, glaube ich, das gegenseitige Vertrauen haben, dass das jetzt funktioniert. Und perspektivisch gehen wir aber davon aus, dass mehr Nichtgesellschaftliche in die Firma dazukommen und die damit zunehmend hier eben auch ihre zwei Stellen eben unabhängig von den Gesellschaftlichen tatsächlich auch bestellen können. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn sich jetzt tatsächlich zwei Leute zur Wahl stellen, aus dem Kreis der Nichtgesellschaftlichen, werden die auch kein Problem haben, da reingewählt zu werden. Das grundsätzliche Problem ist aber, also das muss man vielleicht nochmal sagen, also hier vielleicht nochmal was zur Machtstruktur, also es gibt dann noch, also bei 4 Leuten kann man sich überlegen, dass Abstimmungen patt ausgehen können, ja. Also hier das Loophole sieht hier, glaube ich, jeder. Das ist also, dass man irgendwie überlegen muss, wie man Patt-Situationen auflöst. Und das macht man, indem man aus dem Kreis des Aufsichtsrats einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende wählt. Und wenn man den nicht wählen kann, dann kommt diese Person auch aus dem Kreis der Gesellschaft dies. Man muss sich aber einfach klar machen, dass diese Konstruktion schon, also wir erinnern uns, wir sind in der Kapitalgesellschaft, dass man die Risiken nicht ganz komplett wegkriegt. Ich komme da gleich noch zu. Ja, also, aber das ist genau der Punkt, ja, über den wir eben viel nachgedacht haben und auch viel drüber geredet haben. Wie lösen wir eben das auf eine Art und Weise, die jetzt funktioniert, die vor allen Dingen perspektivisch funktioniert? Also im Moment sehen wir noch nicht so große Probleme, aber ich hatte schon erwähnt, also sozusagen die Risiken mit der Firma haben alle damit zu tun, dass irgendwie, dass sich ändert, was wir wollen, ja, in der Firma und dadurch eben Konflikte entstehen. Und im Moment ziehen wir eigentlich alle ganz gut am gleichen Strang. Also wo könnte es denn überhaupt Konflikte geben, also wirkliche Konflikte? Also man sagt, dass die Gesellschaftis vielleicht anders entscheiden könnten als die Nicht-Gesellschaftis. Und das hat vor allen Dingen zu tun eben mit der Geldentnahme, die wir am Anfang erwähnt hatten. Also die könnten, also in dem klassischen Modell, wo das die Gesellschafterversammlung macht, könnten einfach sagen, okay, das Jahresergebnis ist hoffentlich positiv und im Prinzip könnten die Gesellschafter das gesamte Jahresergebnis einfach entnehmen. Und das reduziert natürlich den Spielraum für Boni und Gehaltserhöhungen. So, also das ist der unmittelbar. Also natürlich kann man sagen, die Boni und Gehaltserhöhung kommt natürlich auch den Gesellschaftis zugute, aber natürlich hat man mehr davon, ne, wenn man Zahlungen hat, die nur an einen selbst gehen und die nicht an andere gehen. Also insofern versuchen wir das, also was wir jetzt gesagt haben, wir haben jetzt gesagt, wir werden eine Regelung machen, das kann man leider nicht im Gesellschaftsvertrag festhalten, aber das werden wir in der Geschäftsführung festhalten, dass also Ausschüttungen immer von Boni begleitet werden müssen. Ja, Frage.
Ja, das ganze Konstrukt hat doch überhaupt...
Ganz kurz, ich müsste Mikrofon sonst rumlaufen.
Ich wiederhole sonst die Frage, oder?
Okay.
Ja, wäre das okay?
Entschuldigung. Das ganze Konstrukt hat, denke ich, auch noch die Schwäche, dass die Gesellschafter können ja jederzeit den Gesellschaftsvertrag ändern und den Aufsichtsrat wieder abschaffen, oder?
Genau, also die Anmerkung war, dass die Gesellschafter jederzeit beschließen können, genau, den Gesellschaftsvertrag wieder zu ändern und den Aufsichtsrat abzuschaffen. Und wir haben Ich habe lange unseren Gesellschaftsrechtler gequält und habe gesagt, wir müssen da irgendeinen Weg drum finden. Und wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass es rechtlich einfach nicht möglich ist. Also darum muss man sich, also ich glaube, fast jede solche Situation ist mit Risiko behaftet und insofern tut man gut daran, dieses Risiko erstmal zu benennen. Also aktuell ist dieses Risiko zumindest relativ gering, weil man für die Änderung des Gesellschaftsvertrags bräuchte man eben eine Mehrheit von 75%. Also da gilt eine Sonderregelung im GmbH-Gesetz. Und wir haben aber 13 Gesellschafter, also dass man genug von denen rumkriegt, ist schwierig, sagen wir mal. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Und wie gesagt, im Moment wollen die alle gerade in diese Richtung gehen. Und also die können das kippen oder sozusagen die schwächere Version davon ist, dass die Gesellschaft dies einfach die Kontrolle im Aufsichtsrat übernehmen durch die Mechanismen, die du vorhin schon angesprochen hast. Ja. Also das ist drin, aber wir sehen das dann so ein bisschen als den Kanarienvogel. Also wenn das passieren sollte, dann kriegt das die Belegschaft halt mit und dann wäre Zeit. Also das ist auch die sehr klare Ansage. Dann hat sich was Fundamentales geändert in der Firma und dann ist wahrscheinlich Zeit, das sinkende Schiff zu verlassen. Ja. Also die Risiken kriegt man zumindest in dieser Konstruktion nicht auf null, aber ich glaube, wir haben sie dadurch ganz gut eingefangen und versuchen eben ein Signal zu schicken, dass wir eben beabsichtigen, so, also das, was wir haben und das, was Leute hoffentlich gut finden an der Firma, dass wir das auch vorhaben zu erhalten. Und machen wir uns vielleicht einmal klar, dass das ja in verschiedene Richtungen geht, also nicht nur in Richtung der Belegschaft, die ihre Arbeit vielleicht schätzt, sondern auch in Richtung der Kundis, die sich vielleicht auch wünschen, IT-Dienstleister hat man meistens langfristig, dass das dort langfristiger weitergeht und nicht einfach wegbricht. Auch in Richtung der Gesellschaft, dies, was die finanzielle Stabilität, auch der Banken wollen sowas auch wissen. Und natürlich auch, versuchen wir natürlich auch unsere Stellung als gesellschaftliche Institution zu erhalten. Vielleicht denken manche, da gibt es ja noch Alternativen, also man könnte zum Beispiel eine Genossenschaft gründen, da ist dann relativ notwendigerweise, die Genossen sind sozusagen identisch mit der Belegschaft in einem gewissen Sinne, wenn man das so machen würde. Das ist aber eine bürokratisch extrem aufwendige Veranstaltung und bedingt auch, dass wenn man eben in die Belegschaft eintritt, man sich in irgendeiner Form, also in irgendeine Einlage leistet und dann muss man das Ganze auch wieder rückabwickeln, wenn man die Gesellschaft wieder verlässt. Und einfach wegen dieser ganzen bürokratischen Komplikationen, also wir kennen Firmen in unserem Umfeld, die das erfolgreich machen, die wir auch sehr bewundern, haben wir uns aber entschieden, das zumindest vorläufig nicht zu machen. Es gibt noch, also was ich häufiger gefunden habe, so Konstruktionen, wo man der GmbH zur Seite stellt, noch eine GbR, die dann als entscheidender Gesellschafter fungiert oder Gesellschafterin fungiert. Und die Belegschaft sozusagen ist dann angestellt in der GmbH, aber fungiert als Belegschaft, als die Gesellschaft, die ist eben von der GbR. Und dann kann man so ein bisschen Hütchenspiele machen und versuchen, die Macht zu verschieben. Ich habe aber keine Konstruktion gesehen, die das so richtig durchdemokratisiert, also bei denen es fundamental andere sozusagen Demokratiestrukturen gibt, als die wir anstreben oder bei denen das fundamental besser gewesen ist. Das gibt's manchmal in Kombination mit so einer Verantwortungseigentümkonstruktion, also häufig auch, also ich habe jetzt die GbR hier mal weggelassen, weil das orthogonal dazu ist. Also die Idee ist, dass man die Entscheidungsgewalt in der Gesellschafterversammlung durch eine Umstrukturierung der Anteile so macht, dass man die zum Beispiel so einer Purple, es gibt extra Stiftungen für diesen Zweck, also deren Daseinszweck ist, dass sie die Kontrolle haben über GmbHs und sozusagen das Versprechen abgegeben haben, dass sie sich jeder Änderung der Satzung widersetzen. Ja, also die bezahlt man dafür, dass sie verhindern, dass sich irgendwas ändert in der Firma. Insbesondere häufig eben auch verbunden damit, dass man von vornherein festschreibt, dass es keine Ausschüttungen gibt, sondern dass alles, was man eben verdient, reinvestiert wird. Ich finde die Konstruktion, die kommt immer mit so ein paar komischen Schnörkeln, die ich irgendwie ein bisschen komisch finde. In der Regel wollen sie diese Purpose-Stiftung, will irgendwie das Geschäftsführergehalt irgendwie verhandeln, was ein bisschen unserem Transparenzgebot widersprechen würde. Und bei uns eben auch einfach schwierig, weil wir, also unsere Konstruktion schon darauf basiert, dass es Ausschüttungen geben muss, als Voraussetzung dafür, dass die Leute eben ihr eigenes Geld eingebracht haben. Also das wären noch so Alternativen, die wir noch bedacht haben, sehr umfangreich diskutiert mit dem Gesellschaftsrechtler, aber uns dann am Ende dagegen entschieden haben. Also das so ein paar Gedanken dazu. Hä? Nochmal? Good point, die Folie fehlt, genau, tatsächlich, habe ich vergessen. Könnte man auch machen. Also die Frage war, Entschuldigung, good point, die Frage war, hätte man nicht einfach die GmbH in eine AG umwandeln können? Also ja, kann man tun. Ich glaube, es ist auch gar nicht so grundsätzlich problematisch. Was man aber im Wesentlichen erleichtert, ist halt, dass die Anteile leichter verkäuflich sind oder leichter verschiebbar sind. Strukturell erstmal macht es gar nichts. Also man hat das nicht fundamental andere Eigenschaften von denen, die wir anstreben. Also das ist ein bisschen eine Frage, will jetzt auch gar nicht ausschließen, dass das noch kommt. Das ist ein bisschen eine Frage, ob man erwartet, dass sich die Anteil, also dass diese jetzt die Struktur, die wir gesehen haben an den Anteilen, ob die sich in näherer Zukunft oder öfters noch ändern wird. Und wenn man das erwartet, dass also Anteile ständig verschoben werden, dann wäre das sicherlich eine Option, eine AG draus zu machen. Ja, genau, wir sind also die letzte Folie, genau. So, also kurz dazu, also ich hoffe noch auf ein bisschen mehr Feedback so insgesamt. Also wir denken da natürlich so ein bisschen auch in unserem eigenen Saft darüber nach. Aber es ist noch nicht zu spät, kann man sagen. Also wir sind jetzt gerade eigentlich fertig mit dem Entwurf von unserem Gesellschaftsvertrag und haben jetzt vor, in den nächste Woche vielleicht zum Notar mal in Richtung Notar zu gehen. Aber wahrscheinlich werden es eher 2, 3, 4. Aber nochmal zur Erinnerung, also ich habe länger gebraucht, um wirklich fundamental zu verstehen, dass eben dieses GmbH-Konstrukt als Kapitalgesellschaft einfach so gebaut ist, ganz fundamental so gebaut ist, dass es halt vom Kapital, also von den Leuten, die das Kapital eingebracht haben oder halten, eben regiert wird. Und das kriegt man eben nicht ganz raus. Ich möchte betonen, für uns ist eben wichtig, dass wir als Firma auch eine Rolle spielen als gesellschaftliche Institution. Gleichzeitig durch die Struktur der Einlagen, die wir in der Firma haben, sind die wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft, die sind uns auch wichtig. Aber wir brauchen eben, damit wir langfristig stabil sind, damit also nicht irgendwelche kurzfristigen oder damit nicht Änderungen bei den Interessen der Gesellschaft ist oder in der Struktur die Firma kaputt machen, im weitesten Sinne brauchen wir ein Gegengewicht dafür. Und Idee ist eben, diesen Aufsichtsrat zu etablieren. Und ich habe Versuchsanordnung gesagt, also das geht jetzt demnächst erst los. Und wir hoffen, dass das läuft. So, aber vielleicht habt ihr ja ein paar Kommentare oder Zweifel an dieser Idee.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag, total spannend. Was ich mich gefragt habe gerade eben, habt ihr denn sowas wie ein ARC42 oder so, wo ihr quasi das damit reingießt, dass man das auch nachbauen kann? Oder gibt es so vor, einen Leitfaden aufzubauen oder ein Dokumentationswerk, um genau sowas mit abzubilden?
Gute Idee. gute Idee.
Good point, ja. Wir machen viel auch mit ARC42 und eigentlich wird alles noch da drin gecodet oder dokumentiert und ist eigentlich ein guter Latsch.
Ja, das ist eine gute Idee. Also ich meine, wir haben auf jeden Fall vor, das noch weitergehend zu dokumentieren, was da so rausgekommen ist. Insbesondere auch in unserem Blog, also da ist auch was zu erwarten in den nächsten Monaten und mal gucken, ob wir das dann in die Richtung erweitern. Das haben mich definitiv schon Leute danach gefragt, die eben ähnliche Probleme haben oder bei denen eben auch kurzfristige Veränderungen der Interessen der Gesellschaft dazu echt ein Problem geführt haben. Lustigerweise dann Firmen, die im Auftrag dann gerade haben, irgendwie Demokratisierung als Beratung anzubieten. Da ist vielleicht noch ein bisschen Raum. Ja.
Ja, vielen Dank. Wirklich spannend. Finde ich super, super gut, solche Gedanken zu machen. Ich wollte wissen, wie genau das passiert. Also das Verhältnis zwischen den Geschäftsführern und den GesellschafterInnen wird über die Geschäftsordnung geklärt. Was ist denn, wo werden denn die Zuständigkeiten dieses Aufsichtsrats erklärt? Gibt es dann noch ein Zusatzdokument oder ist es Teil der Geschäftsordnung?
Nee, das wird Teil, also wie gesagt, man hat da weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten. Also man kann, also im Wesentlichen reicht es eigentlich, in den Gesellschaftsvertrag reinzuschreiben, es gibt einen Aufsichtsrat und dann kann man sehr flexibel regeln. Also kann der sich eigentlich, also darüber gab es auch gelegentlich Gerichtsurteile, bei denen der Aufsichtsrat sich Kompetenzen genommen hat, die er vorher nicht hatte, die aber alle bestätigt wurden. Also das Handeln des Aufsichtsrats wurde bestätigt und wir haben uns aber entschieden, relativ detailliert reinzuschreiben, also das veröffentlichen wir dann, also das ist ja de facto auch öffentlich nachher, was dann dabei rauskommt, relativ detailliert reinzuschreiben, die ganzen Kompetenzen aus der Gesellschafterversammlung, die dann in den Aufsichtsrat wandern.
Ja. In der GmbH-Satzung? Schreibt ihr das?
Ja, das schreiben wir in die Satzung rein.
Alles, was der Aufsichtsrat...
Genau, nur die Sachen, die nicht zu tun sind. Also wir wollten, also was wir gerne reinschreiben wollten, war eben, dass Ausschüttungen begleitet werden müssen von Bonuszahlungen. Ja? um einfach dafür zu sorgen, dass man nicht, ne, nicht einfach Geld entnehmen kann, ohne dass man eben auch die den Teil der Belegschaft berücksichtigt. Und das ist nicht möglich, anscheinend das im Gesellschaftsvertrag zu regeln. Das wird dann Teil also sozusagen alles, was wir da nicht reinkriegen, was wir nicht bombenfest machen können, das wandert dann zumindest in die Geschäftsordnung. Ja.
Zwei Fragen, die ein bisschen zusammenhängen. Frage 1, wollt ihr wachsen? Frage 2, wenn jemand irgendwie jetzt, also gibt es gewisse Obergrenzen, wie viel man, mit wie viel Geld man sich da jetzt beteiligen kann oder sich einkaufen kann? Also wie wird verhindert, dass einer sich jetzt mit also 10 Millionen einkauft oder geht das gar nicht?
Also erstmal ja, wir wollen, also ich weiß gar nicht, ob die Frage war, es gibt ja zwei Arten von Wachstum. Das eine ist das Kapitalwachstum, also sozusagen Eigenkapitalwachstum. Also als Firma wollen wir wachsen erstmal, so ganz grundsätzlich. Also wir wollen noch größer werden und ich hoffe auch, dass der Kreis eben der Nichtgesellschaft, die ist in der Firma, noch größer wird. Es ist aber so, dass, also wenn jemand Anteile halten möchte an der GmbH, dann kann er nicht einfach Geld in die GmbH kippen, sondern de facto muss er Anteile in den bestehenden Gesellschaft dies abkaufen. So. Also sprich, wenn jemand 10 Millionen um die Ecke, mit 10 Millionen um die Ecke kommt, dann muss er und er möchte damit die Kontrolle über die Firma bekommen, dann reicht es nicht einfach, dass er das Geld irgendwie auf den Tisch legt, sondern er muss eben auch noch Leute überzeugen, ihm für dieses Geld tatsächlich auch Anteile zu übergeben.
Außer es wird mal eine Kapitalerhöhung.
Oder wir machen sowas in der Kapitalerhöhung, aber ich habe Schwierigkeiten, also mein Kopf platzt immer bei dem Gedanken, unter welchen Umständen sowas für sinnvoll halten könnte. Ne? Also vielleicht, um die Frage zu beantworten, das haben wir nicht vor, ja? Also eine Kapitalerhöhung.
Ich wollte fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert bei euch Mitarbeitermitbestimmung so, dass die meisten im Aufsichtsrat sind?
Dass die meisten im Aufsichtsrat, also die Idee ist, der Aufsichtsrat ist ein repräsentatives Gremium erstmal, also es werden nicht, also wir haben keine direkte, also wir planen keine direkte Demokratie, die, glaube ich, findet bei wesentlichen Entscheidungen bei uns sowieso statt, aber mehr, also nicht Teil als einem festen Abstimmungsmodus oder so. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Ja, sowas wie ein Betriebsrat oder so gibt es da nicht.
Das stimmt, das wäre vielleicht auch noch eine Folie gewesen, die ich vergessen habe. Man hätte noch über die Gründung eines Betriebsrats regeln können. Wir wollten aber ganz bewusst, also das kann sein, dass das noch kommt, so grundsätzlich. Der Aufsichtsrat ist aber nicht das Gremium, das die Interessen, die individuellen Interessen der Belegschaft berücksichtigen soll, sondern der die strategische Kontrolle der Firma, und das ist was anderes. Ja? Also dass das irgendwann mal einen Betriebsrat geben könnte, behalten wir uns vor, wahrscheinlich in Zeiten, wo es vielleicht auch mehr...
Frage, ja. Wie auf die Abgrenzung zwischen diesen beiden Funktionen hinaus?
Okay, wenn das reicht, dann genau, mehr kann ich scharf auch, glaube ich, gar nicht erklären.
Ja, ja, mir ist gerade so eingefallen, habt ihr euch mal bei der Robert-Bosch-Stiftung das ein bisschen angeschaut? Weil das wissen wahrscheinlich die wenigsten, sie heißt zwar Stiftung, ist aber eine GmbH. Und die haben sehr viel Know-how, glaube ich, darin investiert, sowas nachzubauen, also das unabhängig von den Personen und den Gesellschaftern zu machen, aber eben in dieser GmbH-Struktur. Hintergrund ist damals, dass Robert Bosch dem Staat misstraut hat und eine Stiftung ja immer unter staatlicher Aufsicht steht und da wollte er irgendwie das eben aber auch so nachbauen, dass das Ding unabhängig von Personen ist, aber eben in der GmbH-Struktur. Genau.
Also im Allgemeinen kann ich mir gut vorstellen, darüber nachzudenken, aufgrund der Entwicklungen im Hause Bosch der letzten Jahre, die man beobachten kann aus der Öffentlichkeit, würde ich sagen, das ist nicht geeignet, um die Stabilität herzustellen, die wir uns wünschen. Ja. Wir können gerne im Nachgang nochmal reden, dann kann ich das gerne nochmal ausführen. So.
Okay, noch weitere Fragen? Dann können wir alles andere in Nachgesprächen führen und dann dir vielen Dank und euch dann auch viel Spaß bei den weiteren Talks und immer gerne bei den Elfenschichten melden, meldet euch an, guckt, ob ihr eine Schicht übernehmen könnt und helft gerne mit.
Vielen Dank.